Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll und einem nächtlichen Lauschangriff. Mit einer neuen Methode hat ein Forschungsteam aus Australien hörbar gemacht, was ein Schwefelmaskentyrann träumt. Ein Schwefelmaskentyrann ist ein ziemlich hübscher Vogel, wir lernen ihn später kennen. Und auch bei unserem ersten Thema geht es um Nervenimpulse, genauer um eine vielversprechende Therapie für Querschnittgelähmte. Es gab in den letzten Jahren einige spektakuläre Erfolge, vielleicht haben Sie es mitbekommen. Ein Querschnittgelähmter konnte wieder laufen, ein anderer durch einen Chip im Hirn einen Computer bedienen. Ein junger Mann, ab dem Hals gelähmt, spielte Gitarre mit seinen eigenen Händen. Immer wieder haben solche Meldungen aus der Forschung Querschnittgelähmte hoffen lassen. Nur an ihrer Lebensrealität konnten diese Leuchtturmprojekte bisher wenig ändern. Das könnte mit der Therapie, die Ihnen Annike Meyer jetzt vorstellt, endlich passieren. Nachzulesen ist sie heute im Fachmagazin Nature Medicine und was sie verspricht, ist nicht weniger als ohne invasive Technik verlorene Körperkontrolle wiederherzustellen.
Alle denken, wenn man querschnittsgelähmt ist, will man vor allem wieder laufen können. Aber was man wirklich will, sind funktionierende Hände.
Die rechte Hand von Melanie Reed funktioniert einigermaßen, aber ihre linke Hand kann sie seit einem Reitunfall vor 14 Jahren weder benutzen noch spüren. Mehr als die Hälfte der Querschnittgelähmten haben so wie Melanie Reed keine oder nicht die volle Funktionsfähigkeit in Armen und Händen. Schon ein kleines bisschen mehr Kraft, mehr Gefühl, mehr Beweglichkeit kann da einen großen Unterschied machen.
Even small improvements in hand function make a big difference to quality of life.
Adele Field-Ford, Professorin für Rehabilitationsmedizin am Shepherd Center der Emory School of Medicine in Atlanta, ist Teil eines internationalen Forschungsteams, das einen Therapieansatz entwickelt hat, der Hand- und Armfunktion verbessern kann, ganz ohne Operation, auch nach vielen Jahren mit Querschnittlähmung.
Diese Therapie hat das Potenzial für Menschen mit hochgradiger Querschnittlähmung, einen echten Unterschied zu machen und die Lebensqualität zu verbessern.
Diese Therapie ist eine Kombination aus Physiotherapie und Elektrostimulation des Rückenmarks. Melanie Reed ist eine von 60 hochgradig Querschnittgelähmten, die im Rahmen einer Wirksamkeitsstudie den Ansatz ausprobieren konnten.
After 14 years, you kind of
Nach 14 Jahren hat man sich mit vielem abgefunden. Man weiß, da ändert sich nichts mehr. Und dann plötzlich zu merken, dass man mehr Kraft, mehr Funktionalität hat, das war außerordentlich.
Nach den ersten 8 Wochen, in denen die Versuchsteilnehmenden nur Physiotherapie erhielten, konnte das Forschungsteam leichte Verbesserungen feststellen, die an dem, was die Leute tatsächlich konnten, aber nichts änderten. Ganz anders sah es nach 8 weiteren Wochen aus, in denen Melanie Reed und die anderen gleichzeitig mit der Physio auch Rückenmarkstimulation bekamen.
Ich kann mit der linken Hand wieder etwas greifen. Ich kann auf einem Handy scrollen, mich im Auto abschnallen und ich kann diese eine Sache wieder, die wirklich toll ist. Ich kann mir einen Pferdeschwanz machen.
Für die Stimulation werden Elektroden auf dem Rücken neben der Wirbelsäule befestigt, und zwar dort, wo die Nervenbahnen in die Arme und Hände ziehen. Hochfrequente elektrische Stimulation regt die unter den Elektroden liegenden Nervenbündel an und wirkt wie eine Art Starthilfe für eigene, bewusst angesteuerte Bewegungen. Chad Moritz ist Professor an der University of Washington und Erstautor der Studie.
Was wir dabei festgestellt haben, ist, dass wenn wir Rückenmarkstimulation und intensive Physiotherapie der Hände und Arme kombinieren, dass dadurch die Bewegungen mit der Zeit immer einfacher werden, bis sie sogar ganz ohne Stimulation funktionieren.
43 der 60 Teilnehmenden hatten nach Versuchsende mehr Kraft in den Händen und konnten auch mehr mit ihnen machen. Fast alle hatten spürbare Verbesserungen in mindestens einem der Bereiche, wahrscheinlich eine Folge von Wachstum in vorher stillgelegten Nervenschaltkreisen, erklärt Gregor Cortin, der die Studie koordiniert hat.
So we have growth of new nerve connections. So it's not over long distance, it's very local. That's why they need to have some residual connection from the brain to be effective.
Es ist ein sehr lokaler Prozess, der nur funktioniert, wenn es zumindest ein paar verbleibende Nervenverbindungen zum Gehirn gibt.
That's why they need to have some residual connection from the brain to be effective.
Bei 90% der Querschnittlähmungen ist das der Fall. Vorläufige Beobachtungen legen nahe, dass die wiedererlangten Fähigkeiten langfristig bestehen bleiben können, aber nur, wenn sie regelmäßig genutzt und so trainiert werden. Hinweise auf das lokale Wachstum von Nerven gab es zuerst in Studien, bei denen Elektroden ins Rückenmark implantiert wurden. Gregor Cortin war an einigen davon beteiligt. Dass der Prozess auch ohne Operation durch Elektroden auf der Haut angeregt werden kann, macht die Rückenmarkstimulation zu einem guten Kandidaten für eine Standardtherapie.
Mit dem Ergebnis dieser Studie haben wir die Bedingungen für eine Zulassung als Medizinprodukt erfüllt. Das bedeutet, die Therapie könnte die erste Behandlung werden, die Menschen mit Querschnittlähmung eine Möglichkeit bietet, ihre Lebensqualität zu verbessern.
Ein Beitrag von Anneke Meyer, und dass die Therapie es in absehbarer Zeit in den Alltag der Betroffenen schafft, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Grégoire Courtin, den wir zuletzt gehört haben, hat eine Firma gegründet, die den Stimulator vertreiben könnte, und auch Verhandlungen mit den Krankenversicherungen zur Kostenübernahme laufen bereits. Auch Vögel haben Albträume. Woher wir das wissen können? Weil Neurowissenschaftler einen ganz besonderen Vogel nachts belauscht und dann eins und eins zusammengezählt haben. Wenn Vögel schlafen, rekapitulieren sie, wie wir Menschen, bestimmte Bewegungsabläufe und Situationen, die sie erlebt haben. Seit einigen Jahren ist zum Beispiel bekannt, dass schlafende Vögel ihren Stimmapparat manchmal so bewegen, als ob sie gerade ein Lied trällern würden. Mit Hilfe von Elektroden haben die Forscher die nächtlichen Singversuche jetzt hörbar gemacht. Mailin Matthies berichtet.
So klingt es, wenn der Schwefelmaskentyrann tagsüber sein Lied trällert. Der kleine Vogel mit gelbem Bauch und schwarzen Streifen um die Augen zählt zu den sogenannten Schreivögeln. Die sind mit den Singvögeln verwandt, haben aber einen einfacher gebauten unteren Kehlkopf als ihre musikalischeren Verwandten. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass der für den Gesang zuständige Teil des Gehirns bei den Vögeln auch im Schlaf aktiv ist. Er zeigt nachts Muster, die auch tagsüber vorkommen, sogenannte Replays, also Wiederholungen. Diese Signalmuster im schlafenden Vogelgehirn ließen sich bis in die Muskeln am sogenannten Stimmkopf verfolgen. Dort bilden Vögel ihre Laute. Gabriel Mindlin von der University of Buenos Aires brachte das auf eine Idee.
Als meinem Kollegen Franz Goller und mir klar geworden ist, dass es diese Aktivitätsmuster in den Muskeln gibt, hatte ich ja schon all die Technik, um sie in Gesang zu übersetzen. Das war wie ein Geschenk, eine Entdeckung, nach der wir gar nicht gesucht hatten. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, und es war wirklich schön, so etwas Abstraktes wie einen Traum hörbar zu machen.
Mit Elektroden haben Gabriel Mindlin und sein Team die nächtlichen Muskelbewegungen im Stimmkopf des Schwefelmaskentyrannen aufgezeichnet. Ein mathematisches Modell bildete den Luftstrom durch den Vokaltrakt nach. Daraus erzeugten sie dann die Töne, die der Vogel von sich gegeben hätte, wenn er wach gewesen wäre. Neben dem typischen Ruf fanden die Forscher bei den schlafenden Tieren auch ein Trillern. Die synthetisch erzeugten Triller klingen etwas roboterhafter als die Melodien tagsüber, doch die Ähnlichkeit ist unverkennbar.
Sie machen diese Trillerfolge, wenn sie Revierkämpfe austragen. Wenn sie das tagsüber machen, stellen sie dabei zusätzlich noch einige Federn auf ihrem Kopf auf, um bedrohlich zu wirken. Deshalb war es sehr spannend, als der Student, der die Studie durchgeführt hat, das erste Mal einen Triller im Schlaf gemessen hat. Er hat dann auf den Infrarotbildern nachgeschaut, ob der Vogel wirklich schlief, und konnte sehen, wie sich gleichzeitig die Federn am Kopf aufgerichtet haben. Der Vogel hatte also wahrscheinlich eine Art Albtraum.
Durchleben die Vögel im Schlaf also kritische Situationen genau wie wir Menschen? Träumen sie womöglich sogar wie wir? Ganz so einfach ist es nicht, sagt Nils Rattenborg. Er ist Vogelschlafforscher am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Seewiesen.
We know that all of these animals have periods during sleep where they twitch various body parts.
Wir wissen, dass sehr viele Tiere Schlafphasen haben, in denen verschiedene Körperteile zucken. Und da fragt man sich natürlich, heißt das, dass die Tiere träumen? In diesem Fall könnten wir uns fragen, singt der Vogel im Traum, wenn die Muskeln am Stimmkopf sich bewegen? Wir wissen aber letztendlich nicht, ob die Tiere im Schlaf wirklich bewusste Erfahrungen machen, die wir Traum nennen. Das Problem ist, die Tiere können uns nicht sagen, ob sie das so erlebt haben.
That they had this experience. Ob sie nun träumen oder nicht. Die nächtlichen Hirnaktivitäten der Vögel könnten helfen, mehr über den Erwerb von Sprache herauszufinden. Da sind sich Nils Rattenborg und Gabriel Mintlin einig. Denn genau wie Kinder sprechen lernen, müssen viele Vögel das Lied ihrer Eltern erst lernen. Der Schwefelmaskentyrann gehört nicht dazu. Er beherrscht seinen Gesang von klein auf. Der nächste Schritt für Gabriel Mintlin ist deshalb klar. Er möchte sein Modell auf lernende Vogelarten wie den Zebrafink ausweiten. Nils Rattenborg.
Genau wie ein Baby brabbeln auch junge männliche Finken vor sich hin. Sie können das Lied ihres Vaters nicht direkt perfekt singen, sondern brauchen viele Wochen oder gar Monate, um es zu lernen. Es gibt Hinweise, dass Schlaf dabei eine Rolle spielt. Wenn wir verstehen würden, welche Funktion er bei den Vögeln hat, könnte es uns helfen zu verstehen, welche Rolle der Schlaf für den Spracherwerb beim Menschen spielt.
Einmal nachts lauschen, wie das Gehirn verarbeitet, was wir tagsüber lernen. Ein argentinisches Forscherteam hat die Träume des Schwefelmaskentyrannen hörbar gemacht. Mailin Mattis hat die Arbeit vorgestellt. Überall kämpfen heute Gemeinden um ausreichend sauberes Wasser. Intakte Wasserspeicher gelten als hohes Gut. Deshalb ist das, was Namibia im Südwesten Afrikas plant, ein bemerkenswerter Vorgang. Aus einem Aquifer im Untergrund soll durch die sogenannte In-Situ-Laugung nicht nur giftiges, sondern auch radioaktives Uran abgebaut werden. Nun ist die Gegend dort nicht nur trocken, sondern auch arm. Es geht um Arbeitsplätze. Aber rechtfertigt das, die Verschmutzung des riesigen, grenzüberschreitenden Grundwassersystems zu riskieren, das immerhin drei Länder umfasst und auch der Trinkwassergewinnung dient? Die Frage spaltet Bevölkerung, Parlament und Regierung. Dagmar Röhrlich mit den Hintergründen.
2022 stand Namibia hinter Kasachstan und Kanada auf Platz 3 der Uranproduzenten weltweit. Gefördert wird im Tagebau, bislang. Denn nun will ein Tochterunternehmen des russischen Nuklearkonzerns Rosatom namens Headspring Investments in der Kalahari-Wüste ein anderes Verfahren einsetzen, die In-Situ-Laugung.
That involves drilling of thousands of boreholes.
Dabei werden tausende Bohrlöcher gebohrt und eine Lösung, in diesem Fall aus verdünnter Schwefelsäure und einem Oxidationsmittel, in den Erzkörper injiziert. Die löst dann das Uran im Untergrund. Rund 30 Meter von den Injektionsbohrungen entfernt befinden sich Förderbohrlöcher, an denen die Uranlösung herausgepumpt wird.
Im Stumpreet-Becken im Südosten Namibias decken die Explorationsgenehmigungen auf Uran, die Headspring Investments hält, 3,37 Millionen Hektar ab. Eine Fläche halb so groß wie Irland, erklärt Roy Miller. Der pensionierte Geologe war Leiter des Geologischen Dienstes von Namibia und engagiert sich als Experte für SAUMA, die Stumpreet Aquifer Uranium Mining Association. In SAUMA haben sich Landwirte, Viehzüchter, Lodgebesitzer und Umweltschützer zusammengeschlossen. Sie wollen den Lösungsbergbau verhindern. Der, so fürchten sie, würde die Trinkwasserversorgung in einem großen Teil des Beckens gefährden.
It's underground water in sandstone aquifers.
Das Wasser steckt im Untergrund, in den Poren eines 80 Meter mächtigen Sandstein-Aquifers unter den Dünen der Kalahari-Wüste.
Roughly 80,000 people in Namibia that depend on that water for drinking.
Etwa 80,000 Menschen in Namibia sind auf dieses Wasser angewiesen, um zu trinken, die Tiere zu tränken und zur Bewässerung. Und da befindet sich das Uranvorkommen im obersten Bereich dieses Sandstein-Aquifers mit Trinkwasserqualität.
Es sind gleich mehrere Risiken, vor denen Miller warnt. Die Minenlösung wird an der Oberfläche aufbereitet, sprich das Uran wird daraus entfernt und dann wird sie wieder in den Untergrund injiziert. Allerdings reichern sich sowohl die radioaktiven Zerfallsprodukte als auch diverse mitgelöste Schwermetalle darin an, und so wird das Laugungswasser immer toxischer. Weil nun die Landwirtschaft aus diesem Aquifer große Mengen an Grundwasser pumpt, entwickelt sich ein Sog, der den Giftcocktail weiträumig verteilt.
In Namibia, our database of registered entities is about 30,000.
Unsere Datenbank für Namibia umfasst etwa 30.000 registrierte Nutzer, die ihr Wasser aus diesem Aquifer beziehen, von kommerziellen und kommunalen Farmern bis hin zu Kirchen. Derzeit haben wir etwa 60 aktive Bewässerungsprojekte, die während der Anbausaison zwischen 20 und 100 Kubikmeter Wasser pro Stunde pumpen. Wir wissen, dass wir nördlich und südlich des Erzkörpers Bewässerungsprojekte haben. All diese Bewässerungspumpen werden einen weitaus größeren Sog erzeugen als die des In-Situ-Laugungsbergbaus.
We are extremely worried that mining will lead to widespread contamination of this water.
Wir sind sehr besorgt, dass der Bergbau zu einer großflächigen Verunreinigung dieses Trinkwassers führen wird.
Eine Sorge, die der namibische Landwirtschaftsminister Kalle Schlettwein teilt. Er setzte die Erkundung aus und erklärte im April gegenüber dem namibischen Medienunternehmen Future Media News:
So there's a huge pollution risk and we cannot take that risk.
Das Verschmutzungsrisiko ist enorm und wir können es nicht eingehen, da 80.000 Menschen von diesem Grundwasserleiter abhängig sind. Außerdem reicht dieser Grundwasserleiter über die Grenze hinweg nach Botswana und Südafrika hinein. Deshalb müssen wir die Verschmutzungsrisiken genau prüfen und wie sie, wenn überhaupt, gemindert werden können, bevor wir weitere Genehmigungen für Bohrungen, Explorationen und Bergbau in diesem Grundwasserleiter erteilen.
Doch das Projekt hat auch viele Befürworter, verspricht der Uranbergbau doch in einer sehr armen Gegend Arbeitsplätze. Auch in der Regierung stemmt sich anscheinend nur das Landwirtschaftsministerium dagegen. Und die Firma selbst, sie sieht keine Probleme und verweist darauf, dass Lösungsbergbau ein seit langem übliches Verfahren sei. Es wird in Kasachstan eingesetzt oder in Australien. Etwa die Hälfte des Urans auf dem Markt wird heute so gewonnen. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Die Grundwasserleiter sind salzhaltig oder so stark mit Uran und Schwermetallen belastet, dass sie nicht für die Trinkwassergewinnung oder für landwirtschaftliche Zwecke geeignet sind. Der Geologe Jan Lambert, der für Australien die Leitlinien zum Uranbergbau entwickelt hat, warnt in einer Mailantwort:
Früher wurde die In-Situ-Laugung in den USA auch in Grundwasserleitern mit Süßwasser praktiziert. Das führte jedoch zu einer erheblichen Verschmutzung der abwärts des Grundwasserstroms gelegenen Gebiete, sodass das Verfahren eingestellt wurde.
Die Maßnahmen, die notwendig waren, um die Verschmutzung zu verhindern, waren so teuer, dass der Abbau in solchen Aquiferen unwirtschaftlich wurde. Noch einmal Jan Lambert.
Auf die Gefahr hin, als undiplomatisch angesehen zu werden, ich möchte anmerken, dass es meiner Meinung nach sehr unklug wäre, wenn Namibia so etwas riskieren würde.
Um aus der verfahrenen Situation herauszukommen, hat sich die namibische Regierung an die UNESCO und die IAEA gewandt. Im Juni ist ein Treffen vor Ort angesetzt worden.
In Namibia soll in einem Aquifer Uran abgebaut werden, zum ersten Mal mit dem Laugungsverfahren in einem Trinkwasserreservoir. Dagmar Röhrlich war das und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
In Alaska rosten die Flüsse. Statt kristallklar ist das Wasser von immer mehr Flüssen und Bächen in der Wildnis Alaskas orange-braun gefärbt. Das berichtet ein US-Forschungsteam im Fachjournal Communications Earth and Environment. Die Gewässer sehen aus, als würden Erzbergwerke am Oberlauf ihre Abwässer einleiten. Dabei gibt es dort nur weitgehend unberührte Natur. Wasserproben zeigen, dass die Flüsse viel mehr Mineralien transportieren als früher. Unter anderem Eisen, das für die rostige Farbe verantwortlich ist. Die Forschenden erklären das damit, dass im Zuge des Klimawandels der Permafrostboden auftaut, aus dem sich diese Stoffe dann lösen können.
Die Brustkrebsforschung bekommt neue Möglichkeiten.
Forschende aus Großbritannien haben ein Verfahren entwickelt, mit dem Brustgewebe außerhalb des Körpers für mindestens eine Woche lang lebend und in seiner ursprünglichen Form erhalten werden kann. Dazu wird das Gewebe in ein spezielles Hydrogel eingebettet. So lässt sich daran testen, welche Medikamente bei einer Patientin am besten wirken, um das Brustkrebsrisiko zu senken. Das Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten für die sogenannte personalisierte Medizin. Gleichzeitig könnte es auch die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung und Vorbeugung von Tumoren unterstützen, ohne Tierversuche.
Kakerlaken haben die Welt mit Hilfe des Menschen erobert.
Die sogenannte deutsche Schabe Blattella germanica kommt heute auf allen Kontinenten vor, außer der Antarktis. Ein Forschungsteam der Harvard University hat auf Basis genetischer Analysen rekonstruiert, wie sie sich weltweit verbreiten konnte. Demnach sind die Kakerlaken dem Menschen gefolgt. Vor rund 1200 Jahren gelangte Blattella germanica von Indien aus in den Nahen Osten, parallel zur Ausdehnung der islamischen Kalifate der Umayyaden und Abbasiden. In den vergangenen 400 Jahren tauchte Blattella germanica dann auch in Südostasien, Europa und Amerika auf. Hier wurde der Kolonialhandel der Briten und Niederländer zum Wegbereiter. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen.
Weltweit sind natürliche Graslandschaften in Not.
In rund 50% dieser Gebiete ist die Bodenqualität vermindert. Das berichten Experten des UN-Sekretariats zur Bekämpfung der Wüstenbildung in einer heute veröffentlichten Studie. Natürliche Gras- und Steppenlandschaften machen mehr als 50% der Landfläche aus. Sie dienen Wildtieren als Lebensraum und Vieh als Weidegebiete. Die Hauptgründe für den schlechten Zustand sind, dass die Gebiete zu stark beweidet oder auch in Ackerland umgewandelt werden. Zudem macht der Klimawandel den Graslandschaften zu schaffen.
Raupen erkennen ihre Feinde elektrisch.
Wenn man sich einen Luftballon über den Kopf streicht, stehen einem die Haare zu Berge. Das hat mit elektrischen Feldern zu tun, die den statisch aufgeladenen Ballon umgeben. Forschende der Universität Bristol berichten im Fachjournal PNAS, dass Raupen einen ähnlichen Effekt nutzen, um räuberische Wespen in ihrer Nähe aufzuspüren. Über Haare am Körper nehmen die Raupen sehr schwache elektrische Felder wahr, die die Wespen umgeben. Die Wespen laden sich beim Fliegen durch Luftreibung statisch auf. In Experimenten setzten die Forschenden verschiedene Raupenarten elektrischen Feldern aus, die ähnlich stark waren wie die der Wespen. In allen Fällen zeigten die Raupen eine typische Abwehrreaktion. Sie rollten sich zu einer haarigen Kugel zusammen. Diese Reaktion war am stärksten, wenn die Felder mit der gleichen Frequenz schwangen, mit der die Raubwespen ihre Flügel schlagen.
Im All gibt es einen neuen Altersrekord.
Der ehemalige US-Luftwaffenpilot Ed Dwight ist mit 90 Jahren 100 Kilometer hoch an den Rand des Weltalls geflogen, zusammen mit 5 weiteren Weltraumtouristen in einer Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Für Dwight war es eine späte Erfüllung eines Traums. Vor 60 Jahren hatte er ein Astronautentraining der NASA absolviert. Damals sollte er der erste Schwarze werden, der ins All fliegt, bekam dann aber keine Mission. Nach der Landung sprach er nun von einer lebensverändernden Erfahrung.
Sternzeit. 21. Mai 1564 vor NGZ. Perry Roden, Schwarzes Loch und kosmische Hanse. Gegen 3 Uhr früh zieht das Sternbild Schütze tief über den Südhimmel. Am rechten Rand dieser Figur befindet sich das Zentrum der Milchstraße. In den legendären Weltraumabenteuern von Perry Roden gibt es dort das schwarze Loch Dengea Uveso mit rund 100 Millionen Sonnenmassen. In der Sprache der ewigen Krieger bedeutet dieser Name abgrundvoller Kraft, eine sehr zutreffende Bezeichnung für so ein Objekt. Die Terraner, also wir Menschen, nennen es Sagittarius A-Stern und in der realen Welt hat es nur gut 4 Millionen Sonnenmassen. Der Abgrund hat wirklich Kraft. Mit einer List wird Gödda, die gefährliche große Mutter der großen Krieger, mitsamt der Tolkander-Flotte ins schwarze Loch gelockt. Und auch im Universum des Perry Roden gibt es daraus kein Entrinnen. Dieses schwarze Loch speist zudem ein 8000 Lichtjahre aus der Milchstraße herausragendes Leuchtfeuer, die Faust des ewigen Kriegers. Die Struktur ähnelt den Strahlungskegeln, wie sie von vielen schwarzen Löchern im Kosmos ausgehen. Derzeit leben wir gut 1,5 Jahrtausende vor der neuen galaktischen Zeitrechnung. Die führt Perry Roden auf Geheiß von S ein, der Superintelligenz der lokalen Gruppe, der Ansammlung von Galaxien rund um unsere Milchstraße. Mit der neuen Zeitrechnung wird die kosmische Hanse gegründet, die dem besseren Handel in der Milchstraße dient. Manche Raumfahrtfans träumen von so einer Entwicklung. Die Abenteuer des Perry Roden sind eine packende Mischung aus Science-Fiction und wissenschaftlichen Tatsachen.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.